Willkommen zum Faster You Podcast, wo sich alles um Ausdauersport und Training dreht. Hier geben euch Sebastian Schlurike, Björn Kafka und Niklas Hanker wertvolle Tipps und Einblicke, die euch helfen, eure Performance auf das nächste Level zu bringen. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Faster You Podcast. Ich würde es nennen, der zweite Versuch. Wir haben schon mal vor 2 Wochen, glaube ich, eine Folge aufgenommen, die aber echt leider wegen Internetproblemen nicht mehr zu retten war. Ich habe ein bisschen was versucht, aber das war nicht schaffbar. Da hätten wir wieder in Anführungszeichen böse Kommentare bekommen
über unsere Soundqualität. Ein besseres Mikrofon, Jungs. Was macht ihr denn da? Ist alles scheiße. Ja. Lassen wir sein, bevor es wieder Ärger gibt.
Ja. Ich lade nur noch Sachen hoch, wo ich mir sicher bin, dass sie gut sind. Oder was heißt gut? Gut ist das hier eh nicht, aber für meine Skills gut.
Ja. Ja, man muss auch nur, also bei dem letzten Podcast haben noch nicht mal 80% gereicht. Also das war einfach nicht gut. Ja. Genau. Björn. Aber wir hatten Spaß in dem Podcast.
Ja, genau. Also, aber wir haben im Endeffekt haben wir eine Stunde lang schön gequatscht.
Ja, richtig, war super.
Wir kriegen das wahrscheinlich auch alles gar nicht mehr so zusammen. Ich glaube, die Folge wäre echt gut gewesen.
Ja.
Die hätte noch mal ein paar Leuten was gebracht.
Ja.
Naja, sorry dafür.
Ja. Ihr habt was verpasst. Schreibt uns eine Mail, wenn ihr sie haben wollt, in Stücken.
Ich kann sie. Ja, keine Ahnung, ich könnte die auf YouTube hochladen.
Ja.
So, weil auf Spotify kriegen wir dann zu viele Hate-Kommentare, da habe ich keinen Bock drauf. Weil ich mir denke, so, ey, mit meinen kleinen Fähigkeiten, die ich hier habe, weil ich echt nicht gut in sowas bin. Und dann muss ich mir so Kommentare durchlesen, dass ich die ganze Zeit nur gehatet werde, habe ich halt auch keinen Bock drauf.
Ja, das ist ja hier auch eine Non-Profit-Geschichte, ja. Das darf man nicht vergessen. Es ist Hobby.
Genau.
Genau.
Björn, aber wir haben mal,
ja, ne?
Jetzt, mal los. Wir haben jetzt, guck mal, wir haben jetzt schon Mitte März. Mhm. So, die Leute haben dieses Jahr, glaube ich, von dir erst eine Folge gehört, ja, wo du gesagt hast.
Mir vertragen die Menschen auch nicht.
Das glaube ich nicht.
Eine Folge mit mir hat halt so eine Halbwertszeit von 3 Monaten, ja. Da muss halt die Dosis wieder rein.
Wie geht's dir? Wie läuft Uno X? Macht's Spaß? Ist geil? Was kannst du erzählen?
Ja, macht Spaß, alles geil, läuft. Reicht das? Nee, ist echt gut. Also, Hammer. Hab viel Spaß. Bin da mehr unterwegs als sonst. Nö, alles tipptopp. Rennen, jetzt geht's mal richtig los.
Ja gut, es ist ja schon gut losgegangen. Wobei man irgendwie sagen muss, finde ich, bisher fühlt sich die Saison so ein bisschen an wie letztes Jahr. Also, weil
also
dieselben Fahrer ähnlich stark sind. Klar, gibt ein paar Junge, die jetzt auch mit rumrasieren, aber die Hauptprotagonisten sind dieselben.
Ja.
Hat sich nicht so viel getan.
Ja, da haben wir in Frankreich gerade auch einen sehr schnellen Jungen von Decathlon. Bin mal gespannt.
Du musst sagen, wie viel wir da jetzt drüber reden dürfen und können.
Ja, nee, also eigentlich wollten wir ja über Training reden.
Eigentlich wollten wir über Training reden, das machen wir dann jetzt auch einfach.
Ja.
Wir äußern uns nicht dazu. Aber eigentlich auch super spannend, weil das war jetzt gerade direkt vor unserer Podcast-Aufnahme. Cape Epic läuft gerade. Mhm. Es ist gerade die 3. Stage, 4. Tag, also so ein bisschen Halbzeit.
Ja.
Und
aber ich würde noch nicht mal sagen, weil die richtig schweren Stages kommen ja erst noch, ja.
Ja, ich würde also eigentlich sagen, mit heute geht's los. So die erste lange, 134 Kilometer. Ja,
aber die ist ja irgendwie 1700 Höhenmeter. So
ja, aber trotzdem,
klar.
Wer schon mal 134 Kilometer Mountainbike gefahren ist in Südafrika, das ruckelt halt auch. Also das ist jetzt nicht so, klar für die Profis, aber das ist jetzt nicht einfach gemacht. So, also
ja, genau. Also wir haben gerade gesprochen und Niklas so, alles langweilig, alles zusammen. Und dann habe ich gesagt, nee. Es fließt gerade alles komplett auseinander.
Ich habe den Podcast vorbereitet und war halt dann nicht mehr am Handy. Ich habe gerade vor 10, 15 Minuten das letzte Mal aufs Leaderboard geguckt und da war so, okay, Top 20 Teams waren noch zusammen nach 2 Stunden 40 fahren und jetzt sagt Björn so, ja, es fliegt gerade alles auseinander. Top.
Ja, nee, aber wir gucken mal, ja. Cape Epic,
immer geil.
Immer geil, immer wieder gut, immer wieder spannend. Marc Stutzmann fährt da gerade ein gutes Rennen. auf Platz 3 im GC. Die Singer-Kombi Hartmann-Seewald leider krank. Da hat es den Jacki erwischt. Was mich total freut, Hans Becking und Toys.
So geil.
So die Late Calls, ja, kommen da einfach hin und sind jetzt auf Platz 10 im GC. Und ich glaube, also ich sage, die fahren noch deutlich weiter nach vorne. Weil Becking einfach so die absolute Ruhe ist, die absolute Erfahrung hat.
Und ich muss auch ehrlich sagen,
wie der fährt, der ist halt super stark. Ich garantiere dir, wenn der, den könntest du aktuell mit jedem dort pairen und der würde in die Top 3 fahren. Ja? Toys ist gerade, hat nicht so ganz das Level, vielleicht auch ein bisschen nicht so das
Selbstvertrauen. Aber wenn man sich überlegt, aber, wo Toys herkommt.
Ja, klar.
Also,
der ist letztes Jahr rückwärts gefahren, weil der halt operiert worden.
Also ohne Scheiß, ultra geil, weil ich fahre jetzt schon richtig lang gegen Toys Rennen. Ich kann mich noch an Rennen bei der Saarschleife erinnern, wo er mich damals schon lang gemacht hat, wo ich mir gedacht habe, oh, die Niederländer kommen hier immer ins Saarland, ey, so unfair. Aber
nach Bayern, dann musst du halt mit Andi Seewald fahren.
Ja, toll, super. Nee, und echt ultra geil, dass Toys jetzt da so vorne mit rumfährt und Toys einfach immer super nett, ganz, ganz sympathischer Typ. Und muss ich auch sagen, dafür, dass er aus den Niederlanden kommt, auch einfach geile Abfahrskills, also fährt schon echt technisch auch
richtig
super, super konstant, sauber, schnell bergrunter.
Ja.
Ist ein Fahrer, der einfach echt wenig so Fehler macht, glaube ich.
Ja.
Das ist seine Stärke, ne?
Ja, der kann einfach fahren, ja. Der kann nicht nur alleine gut fahren, der kann auch im Feld gut fahren. Der fährt nicht gegen andere Laufräder, der hängt sich nirgendwo auf und unter. Der kann einfach.
Und arbeitet
und normal. Und der ist ruhig.
Und arbeitet normal. Als war jetzt nicht.
Er arbeitet auch noch.
Er ist nicht Vollzeit, soweit ich weiß, aber
ja.
Ganz normal Maschinenbauingenieur arbeitet, ja. Also schon Respekt. Echt gut.
Ja.
Da mal Top 10 bei einer Epic mitzufahren.
Ja.
Und eigentlich um ihn herum würde ich sagen, sind nur Vollprofis.
Ja.
Das ist schon crazy.
Ja. Ja, schon krass. Wobei Hartmann ist, glaube ich, arbeitet auch.
Keine Ahnung. So.
Ist Jakob nicht auch Ingenieur oder Techniker?
Genau. Jakob ist auf jeden Fall auch Ingenieur, Maschinenbau. Ja.
Ja.
Aber wie viel er arbeitet, keine Ahnung.
Ja, also er arbeitet, glaube ich, ein bisschen. Aber Toys muss wirklich regelmäßig ins Büro und arbeiten.
Ja, und dann in den kalten Niederlanden bei schlechtem Wetter trainieren.
Ja,
ganz genau. So, Training.
Training.
Björn, was gibt's denn Neues aus der Welt des Trainings?
Gar nichts, mein Gott. Weißt du?
Ich versuche hier Sachen aus dir rauszukitzeln. Yeah. Komm, irgendwas darfst du doch verraten.
Ich glaube, ich hatte vor kurzem einen schönen Kommentar gehört. Und es ist auch einfach so. Und es ist auch immer so. Es gibt halt so super viel an Training und Möglichkeiten und. Und ich habe immer das Gefühl, und mir selbst geht es natürlich auch, ne? Es wäre ja gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich weiß alles. Die Leute sehen wie immer den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil es einfach so wahnsinnig viele hier ein Training, da ein Training, was sollen wir machen und das Konzept und. Ja, und das ist es auch, jetzt kommt auch noch Ernährung groß zu, wie viel essen und dann weißt du, dann vermischen sich ja so Sachen, ja. Was ich so, weißt du, du willst irgendwie fit sein, dann willst du auch noch gut aussehen und
und gut aussehen? Du musst nur schnell Fahrrad fahren.
Auch, ja, ich glaube, das ist glaube ich auch manchmal. Ich denke einfach, dass so viele Konzepte rumgeistern und die auch absolut ihre Berechtigung haben. Aber wo fängst du da an, als Normalo dein Training zu bauen? Also so mal ganz platt, ja. Also jetzt mal für mich zum Beispiel, ich habe keinen Trainingsplan. Wozu? Ich fahre halt, wenn ich Bock habe. So, ne?
Du gehst halt Fahrradfahren.
Ich gehe halt Radfahren. Oder ich gehe mal joggen. Oder ich gehe mal aufs Ruderergometer. Oder ich schwinge mal die Kettlebell, ja. So, that's my life, ja. Und es ist auch okay für mich. Und wenn ich merke, oh, irgendwas passt nicht so, dann muss ich halt ein bisschen mehr machen. Boah, ganz simpel.
Du musst mehr machen für Attersee. Ich habe mein Rad gestern aufgebaut und gefittet.
Ja.
Das wird schnell.
Ja, ist okay. Ich habe, ich bin jetzt viel Gravel gefahren, by the way, auf meinem Gravelrad und mit neuen Laufrädern von Martin Kühn von Protens.
Ja, schön.
Die er mir gebaut hat. Fährt sich halt wie eine 1. Schöne Reifen noch drauf gezogen. Ja, also 40 tubeless, war ein bisschen Hassle, die dicht zu kriegen. Ich hatte viel Spaß. Aber auch das hat geklappt. Ja, absolute Schweinerei. Ja, ich trainiere auch. Also ich für Attersee werde ich das schon irgendwie hinkriegen. Und ich will ja auch noch einen Marathon laufen. Ne? Also ich werde das irgendwie
kommen. Das würde ich ja fast sagen, ist das Schwerere.
Glaubst du?
Also für mich wäre es auf jeden Fall das Schwere.
Ja, definitiv. Der Marathon, der kostet mehr Zeit. Ich muss da irgendwie eine Kombi finden, aber ich lasse das so auf mich zukommen. Nein, also wie gesagt, es gibt wahnsinnig viel. Ja, und dann gibt es ja noch so wahnsinnig viel so Snippets, ja, so hier Pro Cycling Training, was haben die gemacht, bla bla bla.
Ich glaube, halt das so ist mit eins der Hauptprobleme, was ich auch sehe, von wie oft ich von Athleten so Knowledge is what Artikel, Profi-Trainings, hier, was hat Mathieu trainiert, was hat Pogi trainiert. Die Leute gucken sich halt an, teilweise, was Profis trainieren,
ja,
und wollen halt davon Ableitungen treffen. Ja. So, was können sie jetzt trainieren? Ja, Leute, ja, Ihr seid halt keine Profis. Vergesst die Trainings. Nee, könnt ihr nicht machen.
Und selbst das kannst du nicht machen. Du kannst ja noch nicht mal sagen, das Pogi-Training funktioniert beim, was weiß ich, Sportler XY, auch Weltklasse-Profi. Wird nicht funktionieren, keine Chance, geht nicht. Jedes Konzept ist individuell. Es gibt ein universelles Konzept, das heißt viel Volumen. Auch wenn es teilweise heißt, nee, braucht man nicht. Doch, auch das, glaube ich, das ist universell. Ich meine, Sportwissenschaft ist halt so super jung. Kaum eine Studie ist reproduzierbar. Wir wissen nicht. Wir wissen es leider echt nicht. Wir haben so ein gutes Guesswork, was funktionieren kann. Aber ich glaube, wir sind noch lange nicht irgendwie am Ende der Fahnenstange angereicht. Ja? Und wenn man sich mal anguckt, so, wenn du dir so alte Trainingswissenschaften Sowjetunion anschaust, 60er Jahre und so weiter, ja, von Isurin, der hat da mal ein schönes Buch drüber geschrieben, Advanced Athletes, Endurance Athlete hieß es, glaube ich. Und dann schaust du die alten Studien an und dann stellst du fest, so, ey, fuck, die Sachen, die jetzt irgendwie gerade Hype sind, waren ja auch schon vor 40 Jahren geil.
Oder im Endeffekt das, was auch die zum Beispiel früher in der DDR gemacht haben, das war, wenn wir jetzt nur von Training sprechen, das war nicht schlecht. Die hätten einfach nur dabei super viel essen müssen.
Richtig.
Und
gut, ja, die haben aber in seinem Buch beschreibt er genau das, ja, dass er sagt, die Ruderer wurden halt so exorbitante Kilometer, hätten die fahren müssen, und da steigt ja halt jeder Ruderer aufs Dach, und zweitens, ne, weil 90 Kilo plus der Energieumsatz, den musst du ja auch irgendwie verwerten, dann hast du auch noch irgendwie so ein bisschen Abwärme, die durch die Nahrungsverdauung entsteht, je nachdem, was du isst, ja, weil Proteinen sicher mehr oder mehr als bei Kohlenhydraten, und wie kriegst du das rein? Und heutzutage mit den hochkalorischen Sachen im Training funktioniert das schon mal deutlich besser. Jetzt müssen wir die Leute irgendwie abholen. Ja? Jetzt sagen wir eigentlich, alles funktioniert oder auch alles irgendwie nicht.
Nee, eigentlich kann man, wir können den Podcast gleich beenden und sagen einfach wieder, wie Björn immer sagt, alles Training funktioniert, man muss es nur ordentlich und passend verpflegen. Fertig. Richtig. Und jetzt können wir über deine neuen Gravel-Reifen reden, übers Wetter in München.
Ah, ist gerade nicht so geil. Also ist kalt. Aber selbst hier die Couch in meinem Hintergrund, wenn ich mich da raufsetze, ist das Training. Für manche. Ja. Weil es führt zu, es ist ja ein Reiz. Ja. Also, und der Reiz heißt, ich tue nichts. Das heißt, mein Körper fährt entweder runter oder, je nachdem, wenn ich mich halt 2 Wochen lang im Trainingslager komplett abgeschossen habe und mich dann aufs Sofa setze, ist es auch ein Reiz, der mich nach vorne bringt. Aber wenn ich davor nichts getan habe, ist es ein Reiz, der mich noch mehr weiter rückwärts laufen lässt. Ja? Also Gesamtkonzept anschauen. Wo komme ich her? Ja? Wie groß ist mein Motor? Wie effizient bin ich? Was ist noch sonst so drumherum? Ja? Wie ist meine Ernährung? Und dann kann man mal irgendwie langsam loslegen. Und wie immer, wenn du viel Zeit hast, viel Fahrrad und verleg dich vernünftig, ja.
Ja.
Aber ich glaube, wir wollten das letzte Mal über VO2 Max reden. Und da hast du ja eigentlich viel vorbereitet.
Eigentlich haben wir das Ganze daher angefangen, weil es ja in letzter Zeit ein paar neue, oder was heißt, es gab Artikel darüber, die Studien sind gar nicht so neu, die sind, glaube ich, von 2020 und 2022. Ja. Gab es halt Studien darüber, wie man am besten VO2-Max-Intervalle einfach strukturiert. Und ich habe das einfach nur wieder als Aufhänger genommen, weil ich gesagt habe, jo, VO2-Max-Intervalle interessiert die Leute immer. Ich finde es auf jeden Fall schon auch immer interessant, gerade auch was so junge Athleten angeht, was Athleten angeht, die, ich sag mal, neuer in dem Sport drin sind. Für die ist ja VO2-Max-Training schon auch immer noch echt ein Punkt, um zum Beispiel bei jungen Athleten irgendwo langfristig was aufzubauen, um auch einen Herzmuskel vielleicht zu trainieren. Und wollte da einfach quasi drüber sprechen, über diese zwei Intervalldesigns. Also die meisten kennen ja wahrscheinlich 30-30er zum Beispiel, 30-15er sind ja schon von Rønnestad, die sind für die meisten schon in Anführungszeichen noch etwas neuer. Dann gibt es die klassischen 40-20er, die nutzt du ja auch sehr gerne. Dann gibt es 4x4, 5x5, keine Ahnung, 4x8 Seiler, ganz tolles Training, muss man unbedingt mal gefahren sein, macht wirklich sehr viel Spaß, mit nur 2 Minuten Pause im Originalprotokoll. Solche Sachen gibt es ja alles. Und man hat sich da einfach nochmal dran gesetzt und sich angeschaut, okay, wie können wir denn im Endeffekt so ein VO2-Max-Training quasi noch verbessern? Und das Ziel von einem VO2-Max-Training ist ja immer, okay, best case, wir wollen möglichst viel Zeit über 90% VO2-Max erreichen. Da muss man zum einen schon dazu sagen, und ich glaube, das hat Schiffer zum Beispiel mit seiner eigenen Spiro bei sich selbst schon mal getestet, so, da darf man nie vergessen, was du ja auch schon angerissen hast mit diesen Sportstudien, jeder Mensch reagiert da unterschiedlich. Das heißt, wir können nicht, ich könnte jetzt nicht zu all meinen Athleten hingehen und sagen, okay, ihr fahrt jetzt alle 5x5 und 5x5 wird bei euch allen funktionieren, weil ihr habt 25 Minuten über 90% VO2-Max. So, wird nicht der Fall sein. Bei, keine Ahnung, der Hälfte funktioniert 5x5 super, dann ist für, keine Ahnung, 2/3 ist 5x5 vielleicht auch rennspezifisch, weil wir Mountainbike-Marathon oft 5-Minuten-Anstiege in Deutschland zum Beispiel haben, whatever. Dann funktioniert das Training sehr gut. Bei der anderen Hälfte schlägt es gar nicht an, so, ne? Weil die zum Beispiel da super wenig Zeit in 90% hinkriegen. Und so hat Schiffer zum Beispiel auch mal 30-15er, glaube ich, oder waren es 30-30er? Irgendwas hat er da mal ausgetestet und meinte, jo, funktioniert bei ihm gar nicht, kannst du knicken, muss er viel zu hart fahren und dann kriegt er das muskulär gar nicht hin, so, ne? Deswegen schon mal vorab so, man kann diese Artikel und diese Studien nicht immer auf jeden anwenden. Was sich aber angeschaut wurde, ist quasi, okay, welches Design können wir denn fahren, um möglichst viel Zeit über 90% zu erreichen? Und da haben sich jetzt, würde ich sagen, so zwei, also eins als der, in Anführungszeichen, klare Sieger rauskristallisiert und das andere ist auch sehr gut. Das eine sind Preload 30-15er, also ihr könnt euch vorstellen, 30-15er, 30 Sekunden Belastung, 15 Sekunden Pause, zum Beispiel 13 Mal hintereinander, wie Rønnestad das gemacht hat und dann 3 Sätze davon. Da kommt man, glaube ich, irgendwo Richtung 27 Minuten, 28 Minuten Belastungszeit. Mit jetzt zum Beispiel 5x5 kommt man auf 25 Minuten. Und das ist eigentlich so die Grenze, wo man sagt, ab 25 Minuten wird es richtig effektiv. 90% VO2-Max. Gerade was auch zum Beispiel das Wachstum des Herzmuskels angeht. Und der entscheidende Punkt dabei ist aber immer, ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr anfangt zu fahren in dem VO2-Max-Bereich, braucht ihr zum Beispiel bei 30-15ern 2, 3, 4 Minuten fast dieses Intervalls, bis ihr überhaupt mit der Sauerstoffaufnahme, das kann man auch mit dem Puls eigentlich ganz gut verfolgen, in diesen Bereich kommt, wo ihr über 90% der VO2-Max seid, von der Atmung her, wie viel Sauerstoff ihr quasi aufnehmt. Und man hat sich dann überlegt, okay, wie können wir das denn anpassen, dass das schneller geht? Und da ist man dann jetzt hingegangen und fährt zum Beispiel 2 Minuten echt ziemlich hart. Ich glaube so auf 100, ich habe es jetzt, weil ich auch, habe gar nicht ganz im Kopf. Aber 2 Minuten fährt man sehr hart, so bei um die 120%. Macht dann 30 Sekunden Pause und fährt dann 10 mal 30-15er da drauf. Und hat dann natürlich durch diese 2 Minuten sehr hart fahren, schießt quasi die Sauerstoffaufnahme direkt sehr hoch und dann verbringt man die kompletten 10 Wiederholungen über 90% VO2-Max. Das ist quasi das eine Design, was man sich angeguckt hat. Da kann man das auch zum Beispiel auf 13 Mal strecken, wenn man das denn schafft, oder einfach 4 Sätze fahren. Das geht auch ganz gut. Im Optimalfall würde ich es wahrscheinlich eher mal auf 13 setzen als auf 4 Wiederholungen. Und das zweite Design ist quasi ein Hit-Decreasing-Design. Das heißt, man fährt 3 Minuten hart, 1,30 Pause, 2 Minuten hart, 1 Minute Pause und geht dann quasi immer mit der Belastungszeit hinten raus, wird man kürzer, bis man irgendwann nur noch bei 30-20 ist. Und kann somit sogar dann Richtung 45 Minuten im VO2-Max-Bereich kommen, laut diesem Studiendesign. Was natürlich super gut wäre. Die normalen, ja, mit 5x5, wo man schon weiß, okay, das ist super hart, kommt man so auf 25, mit 4x8, was so bisher davor, würde ich sagen, somit das längste war, was die meisten gefahren sind und was effektiv ist, kann man so auf 32 Minuten, 30 15er, 13 mal gefahren, kommt man dann irgendwo so Richtung 28, 29 Minuten. Und wenn man es dann schafft, 45 Minuten in diesem Bereich zu verbringen, ist natürlich schon super effektiv, aber auch brutal hart, geht super viel Energie durch, super viele Kohlenhydrate.
Und jetzt ist immer so die Frage, wie nachhaltig ist das?
Natürlich,
das ist so nice to know. Immer gut zu wissen und das nimmt man dann, verpackt das und legt das in seine Toolbox und sagt, das kann ich mir mal rausnehmen. Also so ist es und dann probiert man das mit ein paar Sportlern aus und weiß auch, ich meine, wenn du Sportler hast, die kaum anaerobe Leistungsfähigkeit haben, einen geringen Laktataufbau, gering glykolytische Leistung, die schießt du halt. Die haben relativ schnell einen Respond, was VO2 Max angeht. Ja? Also heißt, die sind relativ schnell in diesem Bereich. Deshalb funktioniert auch Schwellentraining bei solchen Leuten total gut. Ja? Oder leicht überschwelliges Training. Wenn du jemanden hast, der halt so hochglykolytisch, Sprintertyp, so gar nicht der Diesel, den kannst du halt so richtig zuladen mit solchen Intervallen. Und es geht nie darum, was ist das Maximum an VO2-Max-Zeit, das ich da rauskriege, sondern es geht immer darum, was ist das Maximum an VO2-Max-Zeit, die ich auch noch sustainable, nachhaltig über einen Zeitraum X verbringen kann. Weil die besten Intervalle der Welt, was bringt dir das eine Workout, wenn du am Ende des Tages oder am Ende des Monats 3 davon machen konntest, wie Diät machen, ja. Sagen wir mal, ey, ich muss jetzt hier krass 10 Kilo abnehmen und geh auf 1000 Kalorien runter. Das schaffst du 2 Tage. Dann gehst du auf 1,2.
1000 Kalorien? Dann
gehst du auf 1,5. Und dann irgendwann stellst du fest, fuck. Und nach 2 Wochen bricht halt der Damm und du hängst wieder auf 4500 Kalorien durchgefüttert mit Benson Jerry's und Co. Also, was ist nachhaltig? Dann ist auch immer, und das ist da, wie soll ich sagen, das ist ja auch immer lustig, ja? Es werden Zeiten angegeben und darauf dann der VO2 Max Respond und dann haben wir halt Studienteilnehmer, 20 Leute.
Ja, das ist halt das Ding, was wir, ich glaube auch in der letzten Folge sind wir zu demselben Punkt gekommen und da eigentlich wollten wir darüber mal eine Folge machen. Wenn man sich jetzt medizinische, also wirklich in der Medizin Studien anschaut und wenn man sich einen Sport Studien anschaut. Das ist halt eigentlich sind Sportstudien in Anführungszeichen Quatsch.
Natürlich, du hast Sportstudenten, du hast, wenn du mal Glück hast, hast du ein paar Profis. Hast 20 Leute, die lässt du einfach durchtrainieren und dann passiert irgendwie X. Ach, ich meine, 20 Leute ist halt gar nichts. Ja? Und dann kriegst du irgendwie so auch die Messung. Da, also du weißt ja gar nicht, wo steht denn? Hast du eine VO2 Max? Aber wie viel Watt hat er denn produziert? Ja, wie viel Ökonomie steckt da drin? Dann kriegst du irgendwie eine Schwelle. Wie ist die abgeleitet? Dann heißt es ja VT2. Ey, fuck off. VT2? Also, wie willst du die bestimmen? Also gibt es irgendein System, das es gut macht? Ich kenne nämlich jeden Diagnostiker, den ich kenne, der eine VT2 bestimmt, und es sind viele, die ich kenne, die werden mir im Daumen gelegt. So, hier ist ungefähr VT2. So, dann kannst du natürlich Laktat, kannst ein MLSS, aber fahr mal ein richtig gutes MLSS-Protokoll, ja, wo du sagen sollst, hier 30 Minuten, ich würde sogar fast sagen, mal eine Stunde, ja. Und selbst bei hohen, oder beim glykolytischen Aufbau, ja, also wie hoch ist da Laktatbildung oder was weiß ich, ja. auch da gibt es ja auch verschiedenste Ideen, ja, dass man vielleicht sagt, ja, wir müssen eigentlich auf 180 Umdrehungen pro Minute, um mal wirklich festzustellen, wo es ist. Also da fängt es schon an, wenn ich sehe, VO2 Max ist bei 72 plus minus, was weiß ich, wie viel Prozent, dann weiß ich schon, keine Ahnung, wie setze ich das zusammen, was heißt das, wie viel Watt haben die produziert. Ich würde gerne wissen, wie effektiv sind die, wo liegt die Schwelle wirklich. 30
Sekunden Stufen gefahren.
Genau. Auch genau das wieder, ja. Ich will, da gibt es halt so null Standards. Und deshalb sind
und
solche Studien immer.
Was auch super nervig ist, mit welchem Laktatgerät wurde gemessen, mit welcher Spiro wurde gemessen. Also, ja, klar. Weiß man ja auch mittlerweile so, die Norweger messen mit einer anderen Spiro, also die messen, glaube ich, ich weiß gar nicht mit welchem System, aber in Deutschland wird ja meistens Cosmic benutzt, zum Beispiel, wenn es gut läuft. Ja. Aber auch da machst du es mit einer Mischkammer, hast du den Sensor direkt am Mund sitzen. Das sind halt alles Sachen, ja. Gibt es halt Abweichungen. Und wenn du dann quasi Studien untereinander vergleichen willst, ja, kannst du eigentlich lassen.
Ja, also ich wäre ja, also ich glaube, wir würden uns das Leben deutlich einfacher machen, wenn man sagt, wir haben 5 Minuten All-Out-Belastung und wir haben meinetwegen 30 Minuten All-Out-Belastung. Ich glaube, da würden wir...
Ja, 30 Minuten.
30 Minuten All Out, ja. Also nicht. Ist doch geil.
Da kannst ja, du das ist geil, wenn du drauf stehst, hier richtig in die Fresse zu hauen.
Ja, aber ich glaube, wenn du da... Erstmal kannst du da halt super viele Leute abholen.
Was die Ergebnisse dann, angeht, meinst du?
Ey, lass 1000 Leute das machen, ja. Scheißegal, wie scheiße... Ich meine, schreib das aus. 1000 Leute, fahrt so und so und das Protokoll. Dann musst du die halt einmal durchsortieren, ja, dann schmeißt du halt 30% weg und guckst den Powermeter natürlich kalibriert und bla 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 und am besten noch
irgendwie. Ich sag von 1000 Leuten, wenn es gut läuft, fährt die Hälfte die Tests sauber durch.
Aber das sind ja schon 500 Leute. Wie krass ist das? Und dann lass das Powermeter ein bisschen plus minus, ja, so lange.
Du musst sie alle auf einen Zyklus fahren lassen.
Nein, aber ist doch egal, lass doch die Abweichung.
Achso, du willst draußen fahren.
Meinetwegen. Ist doch egal, ja. Also je größer die Gruppe ist und das irgendwie, selbst wenn die Diskrepanz linear ist, ja, da habe ich damit gar keinen Stress. Dann weißt du zumindest, aha, hohe Sauerstoffaufnahme oder theoretisch höhere und hohe Laktatbildungsrate. Das kann ich zumindest rauslesen aus 5 Minuten und 30 Minuten. Das kann ich rauslesen. Und dann weiß ich wirklich, welches Training funktioniert denn bei dem Phänotyp XY.
Ja.
Einfach. Kannst viel mehr Leute und bei 500 Leuten kann ich, da habe ich eine deutlich höhere Aussagekraft als bei XY Leuten. Ja klar, und dann kann ich noch sagen, okay, dann kann ich die Gruppe natürlich noch einteilen, ja, wer ist fit, wer ist nicht fit und, ja. Und ja, das eine größere Teilnehmerzahl.
Wir brauchen mehr Leute, die an Sportstudien teilnehmen.
Ja, ja.
Viel und mehr.
Da kommen dann auch echt datengetriebene Sachen rein. Ich meine, das, was wir bei Faster You machen, ist ja genau das. Wir haben halt super viele Daten, wir haben ein Modell, das es gibt. Das ist ja das Nächste, ja. Worauf trainierst du? Das ist ja immer das Lustige. Wenn wir sagen, ah, lass doch mal eine KI irgendwie darüber rennen. Ey, eine KI ist nicht kreativ. No chance. Wenn die kein Modell hat, woran sie sich irgendwie abarbeiten muss, dann macht sie halt Käse. Also, sorry to say, es ist Käse und darüber wird Sebastian ja auch sehr schön bald reden. Da werden wir auch einen Podcast zu haben. Und das sehen wir immer wieder. Es kommt nichts Gutes bei raus. Selbst Intervalldetektion mit KI hat sie nie gelernt. Woher? Also, ne, wir sprechen hier jetzt, ich meine, so die ersten guten Modelle, was sich als sie Go gelernt haben oder Schach oder was weiß ich, das ist halt echt ein limitiertes Spielfeld. Wir sprechen jetzt von Menschen mit Alltag und. Ey, das ist, da hast du so viele Parameter, musst du alles rauswerfen.
Ja. Umwelteinflüssen. Tschüss.
Exakt. So, und wir haben halt, ich weiß nicht, wie viele Millionen Daten wir haben. Und dazu haben wir auch noch gelabelte Tests. Das ist ja das Nächste. Gelabelte Tests, die wirklich überprüft worden sind. Auch in die locker über, ich glaube, 20.000 haben wir aktuell. So, und dann kannst du mal sagen, ab welchem Training Stress, ab welcher und nicht den Score, sondern wie viel, wir nennen es Body Reserve zum Beispiel, wie viel Energiefluss auf die Zelle mit verschiedenen Intervallen, die verschieden bewertet werden, aufgrund der Muskelfaserzusammensetzung, die wir kalkuliert haben, aus dem Power-Test. ab welcher prozentualen Belastung haben wir einen VO2-Max-Anstieg? Sehen wir in der Kohorte sozusagen, XY. Und dann kannst du was draus machen. Und da hast du halt auf einmal nicht 20 Sportler, dann hast du auf einmal 7000 Sportler. Und dann wird dann Schuh draus. Und dann kannst du sagen, okay, das Training funktioniert, wenn wir den Energiefluss haben. Und so anders arbeite ich ja nicht. Ich sehe, okay, wir haben den Sportler, welchen Energiefluss brauchen wir, welche Intervalle passen da. Dann sehe ich, das ist ein bisschen viel, jetzt muss ich wieder ein bisschen nachjustieren. Das ist ja auch das, ja, du musst halt permanent nachjustieren. Dann redest du natürlich mit diesen Menschen, wie es denen geht und. Und ich glaube, da sollte die Reise hingehen. Messungen sind immer wichtig und gut, aber da geht es dann, würde ich sagen, wenn wir über Sportwissenschaft reden, dann finde ich, eine Messung ist so bei Ökonomie und so weiter, das ist super wichtig. Da kann man dann individuell total gut dran arbeiten. Was weiß ich, wenn du irgendwie noch ein Proton Leakage misst oder was weiß ich, so Kleinigkeiten, ja, da macht das total Sinn. Aber generalisiert zu sagen, bei 20 Menschen funktioniert dieses Training super und da funktioniert das höchstwahrscheinlich auch nur bei 15 super und die anderen 5 sind halt rausgeschmissen. Tricky. Jetzt sind alle wieder verwirrt. Ne? Es ist so wie ein Trainer, mit dem
hat
eine Frage und sagt dann immer, ich gehe jetzt leider mit 3 Fragen mehr raus, aber es war trotzdem ein schönes Gespräch.
Wir kommen aber eigentlich immer wieder auf denselben Punkt zurück, dass halt im Endeffekt der Energiefluss das Entscheidende ist. Der Energiefluss, ja. Wie du den Energiefluss verpflegst, und dass das eigentlich, und wie du dann im Optimalfall schläfst, wie dein Stress ums Training herum ist, und dass das eigentlich nachher das ist, was entscheidend ist. Gar nicht die Intervalle, die du machst, sondern erstmal im Großen und Ganzen fährst du konstant ein hohes Volumen, was du konstant gut verpflegst. So, wenn die zwei Sachen stimmen und du dabei schläfst und dein Leben mehr oder weniger in einem gewissen Rhythmus ist, dass du nicht zu viel Stress, zu viel Stress hast, dass du nach 6 Wochen sagst, boah, gar keinen Bock mehr, scheiß drauf, sondern im Optimalfall 12 Monate am Stück, Jahre, einfach sauber durchtrainierst mit einem Plan, nicht zu viele Intervalle, das ist auch immer, ich weiß gar nicht, bei wem ich das, ich habe letztens einen Athleten aufgenommen, wo ich mir den Trainingsplan vorher dann angeschaut habe und gesagt habe, ja, ich kann da kein Muster sehen. Der wirft einfach Intervalle rein. So, fahr halt Intervalle. Ja. So, ja, cool, aber im Endeffekt ist es halt andersrum. Du hast 80-90% Grundlage, also Zone 1 bis irgendwo Zone 2 hoch, Fatmax, whatever. Und dann setzt du darauf gezielt die Intervalle, die der Athlet vielleicht gerade braucht, um nochmal so das I-Pünktchen zu setzen. Aber das sind 10%. So. Und das ist auch immer so, wenn Athleten sagen, ich habe die Intervalle abgebrochen, ich konnte die Intervalle nicht fahren. Ja und? Ist egal.
Ja.
Wenn da 3 Stunden auf dem Plan stehen, dann fahr halt deine 3 Stunden Grundlage, hast einen schlechten Tag gehabt, hat jeder, habe ich andauernd, dann fahre ich halt keine Grundlage. Da habe ich auch mal 2 Wochen, wo ich habe ich immer, wo ich 2 Wochen, wo ich nur Grundlage fahre und kann trotzdem einen geilen 12-Minuten-Test raushauen, whatever, weil der Energieumsatz über die Wochen stimmt. Das ist mittlerweile, ich schaue drauf, dass ich wirklich einfach nur versuche, als erste Grundlage jede Woche meinen Energieumsatz X einfach erstmal nur hinzukriegen. So. Und da sind mir danach erstmal die Intervalle in Anführungszeichen zweitrangig. Klar, man braucht die irgendwo, um auch einen Energieumsatz natürlich zu generieren, aber das Wichtigste ist erstmal Radfahren im Grundlagenbereich, dabei gut essen, dabei gut schlafen, Energieumsatz generieren, fertig.
So, und jetzt ist natürlich die Frage, was reden die denn da die ganze Zeit über einen Energieumsatz und was soll denn das? Also kann man auch relativ einfach machen. Ja, dazu gibt es auch die Idee von Marder, war ja damals über die Proteinsynthese da zu gehen. Das funktioniert zum Beispiel, wenn du einen Test bei uns fährst, spuckt er dir aus, wie viele Stunden du fahren kannst in Grundlage. Da kannst du auch den Energieumsatz drüber ausrechnen. Das heißt, du hast die Zeit, 15 Stunden, dann hast du halt, was weiß ich, 200 Watt Grundlage, 200 Watt sind, keine Ahnung, 750 Kilojoule und dann nimmst du 750 Kilojoule mal 15 und dann hast du da deine 13.000, was weiß ich, das war zu viel, aber irgendwie 10.000 Kilojoule-Energiedurchsatz und weißt, okay, das sollte ich mal pro Woche fahren. Vielleicht nicht gleich alles an einem Stück. Vielleicht fange ich mit 8.000, 10.000, dann mache ich einen kleinen Overload mit 12.000, habe die vierte Woche, gehe ich dann runter auf, keine Ahnung, 7.000 und fertig ist die Kiste.
Ja, super, aber simpel. Genau, super simpel. Aber da sage ich auch, wenn ich mir jetzt die Masse meiner Athleten anschaue, die meisten strugglen ja schon, das wirklich mal konstant hinzukriegen. Ja. Da musst du ja schon hier und da in den Wochen überhaupt gucken, mal 10.000 Kilojoule in der Woche durchzusetzen und das im Optimalfall jetzt nicht 6 Wochen machen, nicht 8 Wochen machen, sondern mach das mal ein Jahr lang. So klar, kann man irgendwo eine Off-Season machen, macht man mal 2 Wochen Urlaub, dann macht man mal in den Wochen davor, keine Ahnung, 12.000 oder so. Wie du ja auch sagst, da kann eine Varianz drin sein, aber im Endeffekt, wenn du dir ein Jahr anschaust, kommt es halt nachher drauf aus, okay, habe ich das Jahr über konstant trainiert. Und dann sind so krasse Leistungssprünge machbar, wenn man einfach nur konstant über einen langen Zeitraum es schafft, durchzutrainieren. Ja. Das ist crazy.
Ja, also viel Volumen, immer wieder testen. Ich bin ja 8, 10 Wochen dazwischen. Wieder testen, wo bin ich? Aha, Sauerstoffnahme gestiegen. Oder, was weiß ich, meinetwegen effizienter geworden. Dann fahre ich halt höhere Grundlagenbereiche, immer gut versorgen und schwuppdiwupp werde ich besser. Nächstes, das wäre so der Trainingsrule Nummer 1, ja. Energiedurchsatz halten, höher fahren, testen. Nummer 2 ist, wenn ich Intervalle einbaue und ich habe das jetzt irgendwie selber zusammengebastelt. Schau in den Rückspiegel, was habe ich denn die letzten 2 Monate trainiert? Aha, viel VO2 Max. Was fehlt? Vielleicht habe ich ja keine Schwelle trainiert. Lass doch mal Schwelle machen. Egal, zu welchem Zeitpunkt du das machst, du wirst besser werden. Wenn du irgendwas tust, was du vorher nicht getan hast, wirst du besser werden. Ist wie beim Krafttraining, ja? Hast du lange keine Kniebeuge gemacht, machst du einmal Kniebeuge oder ein paar Mal Kniebeuge, schwuppdiwupp, packst du nach 3 Wochen 20 Kilo mehr drauf.
Ich finde das sogar genauso. Bei vielen Athleten, ja, genau, richtig, aber bei vielen Athleten muss ich auch mittlerweile im Alltag fast sagen, die meisten müssen erstmal noch, bevor sie quasi anfangen, viel Intervalle und sowas zu machen und eine Steigerung reinkriegen, überhaupt erstmal gucken, dass sie das Grundvolumen überhaupt verpflegt bekommen und das geschafft bekommen. Ja. Weil echt viele ja schon daran scheitern, 10.000 Kilojoule mit ihrem Grundumsatz überhaupt ordentlich zu verpflegen und zu essen. So.
Das verstehe ich überhaupt nicht. Wo ist denn das Problem? Also wir fahren aktuell sogar die Strategie, dass ich sage, ey, meinetwegen sogar überverpflegen im Training, dann musst du halt danach nicht so viel essen, dann ballest du ja halt 100 Gramm.
Ja, gut. Carbs. Fahrer, mit denen du arbeitest, kloppen halt auch in jeder Einheit über 5.000 Kilojoule durch.
Ja, wir haben auch 7.000.
Ich fand diesen Post von Wahlscheid so geil, wie er im Bus sitzt und Schokotrinks säuft, weil er halt einfach 6.400 Kilojoule durchgesetzt hat, weil er irgendwie ein Rennen gefahren ist, wo er über 4, 5 Stunden 400 NP da stehen hatte. Wo ich mir auch gedacht habe, alter Schwede.
Ja. Ja, also das ist einfach Essen. Ja. Im Training, nicht anfangen. Ich hatte vor kurzem Testdaten gesehen von einer Sportlerin, die hat nichts anderes gemacht. Training eigentlich relativ ähnlich. Die hat einfach nur mal auf 100 Gramm hochgeschoben. Oh, wow. VO2 Max 8% gestiegen.
Meine Beine sind am nächsten Tag ja gar nicht komplett zerstört. Ich kann ja Treppen hochgehen, ohne dass die Dinger brennen.
Ja. Und da wundern sich die Leute immer. Und genau. Jetzt haben wir diesen ganzen VO2 Max-Kram irgendwie so ein bisschen revidiert. Aber es ist wichtig zu wissen, nicht revidiert, sondern das mal
einordnen. Man muss es einfach zum richtigen Zeitpunkt einsetzen, das Haus langsam aufbauen, wie du auch schon mal gesagt hast, so Stein für Stein, baut euch ein gutes Fundament mit Grundlage, fangt einfach mit lockeren, leichten Intensitäten an, steigert euch leicht hoch. Und wenn ihr mal das Gefühl habt, oh, okay, Intensitäten, oh, ich fühle mich nicht so, hab vielleicht die Tage wegen Arbeit, Essen in der Kantine war scheiße, hat nicht gepasst. Ja, rausgehen, locker Grundlage fahren. Nicht abschrecken lassen, wenn mal Intervalle nicht klappen zum Beispiel. Dann fahrt eure Einheit entspannt Grundlage weiter. Wenn ihr euch nicht gut fühlt, fallt kurz in eine Bäckerei oder einen Supermarkt ein, esst was Gutes, fahrt wieder weiter, trinkt dabei viel, Hydration auch echt super wichtig. Und dann fahrt ihr lieber euer Grundlagentraining fertig, wenn ihr einen Trainer habt oder nicht, könnt ihr danach schreiben, hey, Intervalle haben heute nicht geklappt, hab aber mein Grundlagentraining fertig gemacht, hab mich danach super verpflegt, geht mir jetzt vielleicht sogar besser, weil ich mehr gegessen habe. Und immer wirklich, ey, im Training, also das ist so wichtig, im Training ordentlich zu essen. Das macht drumherum alles so viel leichter.
Ja, ja, auch Clean Eating, gesund essen ist natürlich wichtig, absolut. Aber hey, fuck off, ja. Wenn es irgendwie gerade nicht passt, was Ernährung angeht, dann haltst du irgendwo an und trinkst halt ein Glas Nutella, ja. Also wirklich so, ist egal, Energie muss rein.
Ich glaube, ja, was Leute, was man da einfach bezüglich Ernährung verstehen muss, dass es ja auch, wie der Körper Energie umsetzt, sind ja auch, also es macht einen Unterschied, ob ihr im Training, während eure Zellen laufen, während euer Stoffwechsel läuft, Energie zuführt oder ob ihr abends mit einem runtergefahrenen Stoffwechsel auf der Couch sitzt und euch da die Packung Chips reinzieht. Das macht einen Unterschied so. Und da muss man einfach alles, was ihr im Training esst, während der Belastung, in der Belastung, alles, was ihr da essen könnt an Kohlenhydraten, an Energie, die ihr zuführen könnt, man sollte jetzt natürlich nicht Chips im Training, so, das macht auch keinen Sinn, weil es super fettig.
Björn also schmunzelt. Für mich macht das ja ein ganz, also für mich, also Niklas, sorry, da muss ich jetzt mal massiv widersprechen. Ja, für mich macht das, für mich macht das einen ganz anderen Unterschied, nämlich der Unterschied in Eis oder Tüte Chips oder eine Packung Haribo oder whatever, ja, eine 200 Gramm Marabu-Tafel Schokolade vom Fernseher ist halt 100-mal geiler als Intervalle zu ballern an der Schwelle und mir dann Haribo reinzuknallen. Ja, das kannst du mir jetzt nicht weiß machen. Sorry.
Doch. Also, ja. Da musst du einfach erstmal durchs Brainwashing durch.
Ja, das funktioniert bei mir nicht. Ich bin ja sozusagen, ich gehöre ja zu den Menschen, die diese ganzen Trainingssachen und so weiter basteln und bauen und gehöre da wohl eher zu denen, die da oben rumsitzen und sich dann über die anderen kaputt lachen, dass sie da so einen Hackmeck draus machen. Also,
ich mache leider immer noch so ein Hackmeck draus, weil es macht mir echt Spaß.
Es ist, Energieversorgung im Training, wie angesprochen, macht Sinn und natürlich macht es deutlich mehr Sinn, sich hochkalorisch Kohlenhydrate reinzuballern, wenn ich auch richtig Gas gebe, ja, weil da läuft der Motor halt einfach und dann fühlt sich das auch alles besser an. Und es geht nicht nur um die reine Energie, sondern einfach um die Sensation, wie man sozusagen sagen würde. Deshalb funktionieren solche Sachen auch wie Mouth-Rinding mit Zuckerspülung und wie auch immer. Du gibst ein Signal ab und dein Körper sagt, okay, kann losgehen, go. Ja, das ist wie eine Cola trinken, so zack, oh, es geht wieder. Und da macht es natürlich schon Sinn, die Energie reinzuballern. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie... Also erstens ist es kein, wenn man sich so Energieverbräuche anschaut, das ist kein linearer Prozess. Ja, du kannst nicht sagen 200 Watt und da verbrenne ich 60 Gramm. Ja, das hängt auch immer ein bisschen von den Fasern ab, wie werden die rekrutiert, welche Trittfrequenz habe ich und wir können ja nicht alle andauernd mit einer Spiro durch die Gegend fahren. Jetzt könnte man natürlich sagen, ich messe Laktat. Macht Sinn, aber auch da ist es, wenn du da richtig platt bist und nicht mehr genug Energie hast, dann geht auch das Laktat runter und.
Hydration.
Aber auch das, ja, klar.
Echt ein Einfluss auf Laktatwerte?
Klar, weniger Volumen, heißt Laktat geht hoch, Hämoglobin geht hoch und, Hämatokrit geht hoch. Alles klar. Kann man, wenn man will, kann man sich immer schnell mal mit dem Finger pieksen und Blutzucker messen, wenn man das unbedingt will. Ja, bloß nicht so ein Messgerät an den Arm klemmen, also furchtbar. Ja, also auch da macht man die Leute ja eher verrückt mit, als dass es sinnvoll ist. Also eher sehr, sehr verrückt. Also es gibt zum Beispiel, wir haben ja diese App, wo es ausgerechnet wird und das funktioniert auch gut, vor allen Dingen bei High Intensity und das finde ich eigentlich so das viel Entscheidendere. Die Leute sind immer wieder erschüttert, wie viel Gramm Kohlenhydrate sie in einem Rennen wegballern. Da gehen alle halt in 4 Stunden mal locker 700 Gramm bei manchen Leuten durch. Und dann sagen sie, was?
Das ist ein Kilo Nudeln.
Genau. Das ist halt total gaga. Und dann stehen sie da und sagen, ey, ich habe schon 100 Gramm reinzudrücken. Ich so, ja, jetzt darfst du aber noch mal mächtig nachessen. damit es überall drankommt. Und dann macht das mal in einem hektischen Rennen. Und dann macht das bei meiner hektischen Rundfahrt. Da ist nämlich so, wir reden alle über 120, 160 Gramm und das funktioniert alles so super. Kommen wir in der Realität an. Das ist bei manchen Rennen halt gar nicht überhaupt möglich. Also guck dir mal eine Cape Epic an. Wie willst du denn da versorgen? Schwierig.
Da musst du dir halt richtig viel Gedanken darüber machen,
richtig,
wie du das ordentlich verpflegst. Ich weiß noch, hat mich übrigens echt ein bisschen gestört, hier beim letzten Marathon World Cup in Calpe, ja, dass du hinten raus, ich glaube die letzten 30, 35, keine Kohlenhydrate mehr quasi. Also du musstest deine Kohlenhydrate komplett an Bord haben vor den letzten 35, weil du danach keine Feedzone mehr hattest. Du hattest nur noch einen Technical Point, aber da durften die Fahrer keine Flaschen von ihren Verpflegern annehmen. Und dann habe ich halt gesagt, jo, also zum Beispiel zu Anna, okay, dann musst du, sorry, aber du musst zwei Flaschen in der letzten Feedzone aufnehmen, damit du genug Kohlenhydrate einfach an Bord hast, dass wir halt die nicht hinten raus krachen gehen, dass du halt da genug aufnehmen kannst. So, ja. Das sind halt Sachen, wo man sich dann echt ein bisschen Gedanken machen muss. Im Optimalfall halt, klar, jetzt wie bei Profis, da waren jeder VP, waren quasi genug Leute da. Da war das ja dann kein Thema, dann kann man auch zwei Flaschen aufnehmen. Aber bei Rennen wie Cape Epic oder so muss man dann echt viele Gedanken machen und teilweise an manchen Waterpoints richtig viel mitschleppen, um einfach gut mit Kohlenhydraten verpflegt zu sein. Und das sieht man immer wieder auch im Profi-Peloton, dass Leute immer noch krachen gehen, weil halt hinten raus, keine Ahnung, sie sich verrechnet haben, eine Flasche verloren, zack, sind 120 Gramm weg, dann wird es relativ schnell, kann es schon echt eng werden. Merkt man vielleicht an dem Tag selbst gar nicht, aber am Tag danach, gerade in einem Etappenrennen, merkst du es, gehst du da krachen, weil was du in der Belastung nicht reinbekommen hast, ist echt schwer wieder aufzuholen. Das darf man da echt nicht unterschätzen, man muss da echt aufpassen und sich gut verpflegen. Und ich finde es geil, ich weiß gar nicht, welcher Hersteller, aber es gibt quasi einen Hersteller von Sportnahrung, der quasi eine Messmethode nutzt, um halt herauszufinden, wie viel Gramm Kohlenhydrate man aufnehmen kann.
Ja, das ist
und geht Richtung 100, also 180 bis sogar 200 Gramm sind möglich bei Fahrern. Ja. Und das ist halt 200 Gramm. Muss man sich mal überlegen, aufzunehmen, die wirklich ankommen. Das ist halt krass.
Dazu können wir mal eine schöne Folge, da würde ich dann auch jemanden zu einladen, also Double Labeled Water Methode, dass wir wirklich
zum Beispiel, sehen,
Isotope, was kommt an, was nicht an. Ist echt, es gibt, glaube ich, einen kommerziellen Anbieter aus Großbritannien, so viel ich weiß. Auch da weiß man nicht, wie gut das wirklich funktioniert, aber da wird die Rechnung irgendwann, die Sache irgendwann hingehen. Aber was ich feststelle, ist, Leute, die auch rein rechnerisch vielleicht sogar überversorgen, fühlen sich trotzdem besser.
Ja.
Ganz einfach.
Also ich glaube, die Grenze ist halt einfach irgendwann nur der Magen-Darm-Trakt, dass wenn, je nachdem, wie du es halt verpflegst oder was du zu dir nimmst, um es zu verpflegen, kommt halt drauf an, wie gut verträgst du diese Sache und kriegst du halt Durchfall oder wird dir schlecht dabei und kannst es dann irgendwann nicht mehr aufnehmen. Oder die Flüssigkeitsmenge ist zu gering, also quasi zu viel Kohlenhydrate, zu wenig Flüssigkeit. Ja. Das kann auch ein Problem sein. Oder zu wenig Elektrolyte, also einfach nur Kohlenhydrate und Wasser und dann fehlen irgendwann die Elektrolyte quasi. Gerade wenn es wärmer wird.
Wir haben das auch sehr schön gehabt mit Raoul Celdran, der ja vor allen Dingen über dieses Gut-Training relativ viel gesprochen hat. Das können wir ja verlinken. Und by the way, darüber haben wir das letzte Mal gesprochen, als ich ja gerade in Girona war, im Trainingslager. Da hatte ich auch Raoul noch mal kurz getroffen. Ist ja jetzt bei Red Bull und wir kennen es ja schon lange und dann haben wir noch mal ein bisschen geredet über dies und das und die Folge ist da eigentlich ganz, ganz cool und ganz einleuchtend, was dieses Gut-Training angeht.
Ist halt leider auf Englisch, ne?
Ja, und? Who cares?
Uns nicht, aber es gibt Leute, die das anstrengend finden ganz oder nicht einfach gut verstehen.
Da muss man reinwachsen und es ist nie zu, also das Argument zieht bei mir nicht, dass man sich damit nicht auseinandersetzen kann, eine Sprache zu lernen, auch wenn das schwer ist, aber man kann es zumindest versuchen. Das ist genauso wie, ich bin zu alt, um Sport zu machen. Das ist Schwachsinn. Wenn du 80 bist, kannst du trotzdem noch anfangen, Kreuzheben zu machen, leichtes Kreuzheben. Und du kannst auch noch mit 80 eine Sprache lernen. Das ist natürlich, die Notwendigkeit ist immer die Frage. Werde ich das in meinem Leben gebrauchen? Und wenn ich halt nur einen englischen Podcast hören will, dann macht es halt keinen Sinn, Englisch zu lernen. Aber wenn ich daran interessiert bin,
was die reden, vielleicht schon.
Und da viel Literatur und vielleicht auch mal Filme im Original anschauen möchte, kannst du das auch mit 50, 60, 70, 80, was weiß ich wie machen. Oder mit 30,
ja, natürlich.
Je nachdem, wo du dich gerade abholst. Also das ist alles nur eine Frage des Antriebs. Wenn man es will, dann kann man es machen. Oh, jetzt, vielleicht sollten wir bald Coachings, also andere Coachings machen, so diese 5-Sekunden-Countdown-Regel. Ich
nix anderes an.
Nee. Doch, das ist so was.
Vielleicht so, nein, so solange ich Rad fahre, biete ich nichts anderes an. Danach das können wir uns...
Ich finde so Live-Coaches, ich glaube, da so, wenn wir dann vor irgendwelchen großen Firmen, CEOs erzählen, wie das Leben funktioniert.
Nee.
Ernsthaft?
Da habe ich keinen Bock drauf. Ich setze mich nicht vor irgendeinen Vorstand mit so Anzugträgern und erzähle denen, wie es Leben geht, weil dann gehe ich lieber Radfahren.
Ja, ich glaube, was da natürlich auch das Problem ist, ist, wenn du in so einer Struktur arbeitest oder mit solchen Leuten arbeitest, weißt du nie, wie viel Effort da wirklich hintersteht und wie viel Glück dahinter steht. Austauschsport ist relativ simpel oder Sport grundsätzlich ist relativ simpel.
Das finde ich halt im Sport zu schön, ist ehrlich.
Außer du dopst, ja. Also wenn du viel machst, wird auch viel rauskommen.
Ja.
In der Arbeitswelt sieht es halt nicht so aus, ja. Dann könnte man da auch sagen, jeder Krankenpfleger, jede Altenpfleger, Krankenschwester und wie auch immer.
Aldi-Kasse, die arbeiten.
Schauspieler, ja. Buchautoren, wer auch immer. Leute, die irgendwelche Vereine ja freiwillig machen, freiwillige Feuerwehr. Arbeit wird natürlich nie richtig.
KT-Teams,
ja, absolut, ja. Leidenschaft, Liebhaberei. Das sind, von daher ist Effort ist nicht der Maßstab für Erfolg, zumindest in unserer Arbeitswelt, was natürlich schade ist, weil da müsste eigentlich jede Frau, jede Mutter oder meinetwegen, oder nicht nur meinetwegen, auch jeder Vater, der viel Zeit mit seinen Kindern verbringt und da viel Care-Arbeit leistet, kriegt ja keinen Pfennig dafür. Aber letztendlich ist es ja die gesellschaftliche Stütze. Also,
klar.
Von daher hast du natürlich recht. Und das erlebe ich ja auch, oder habe ich es erlebt, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, die in einer Position sind, wo sie viel Geld verdienen, wo sie glauben, okay, das habe ich geschafft, ich habe vielleicht sogar einige Leute unter mir, dann wird das auch im Sport so laufen und dann stellen die halt sehr oft in der Realität fest, ja, es ist egal, wie viel Geld du hast oder mit wie viel Ehrgeiz du da rangehst, das kommt nicht von alleine. Du musst halt echt was tun und es ist
sehr Prozess. Muss ich ehrlich sagen,
oder es gibt halt keine Gehaltserhöhung, die einfach mal sagt, hey, jetzt hast du 20% mehr, weil du gut verhandelt hast. Nein, das geht nicht. Du musst einfach hart und kontinuierlich daran arbeiten.
Ja.
That's it. Und irgendwann gibt es nur noch Rückschritte.
Das du muss wirst man mit ja 60 so ein bisschen
halt nicht mehr besser werden.
Ehrlich ja. sagen, dass man, wenn man sich jetzt so Triathleten auch gerne anschaut. Ich finde, Triathlon ist immer so ein Sport, wenn so, boah, mit mittleren Alters viel Geld verdient, ja, ich mache jetzt Triathlon und dann wird erstmal das 15.000 Euro Bike gekauft, das Bike-Fitting gemacht, der teure Trainer und wenn dann die harte Realität kommt, ja, du musst halt aber 15, 20 Stunden die Woche trainieren, ordentlich essen, echt viel machen, um dann auch ein gescheites Ironman-Finish hinzulegen, dann wird es halt für manche dann auch echt immer relativ hart so.
Aber wieso? Dann muss einfach die Familie drunter leiden. Und die Kollegen.
Im Best Case hast du keine Familie, du trainierst.
Richtig, das ist auch nicht trainieren und bunkerst dich halt irgendwo ein. Also
wir waren eigentlich, du wolltest eigentlich noch was von Raoul und vom Essen erzählen. Wir
schweifen genau. Die ganze Zeit ab. Die Folge ganz gut, weil da geht es ums Gut Training, ja, dass du einfach über Monate das trainierst, dass du hohe Energiemengen aufnehmen kannst, fängst halt an, dass du einen hohen Fiber-Content, also viele Ballaststoffe aufnimmst, auch mal direkt vor dem Training, dass du mit aufgeblähtem Magen durch die Gegend fährst und dann einfach deinen Magen dafür bereit machst, auch hohe Energiemengen aufzunehmen. Und ich habe einen Sportler, der sagt, ich verpflege eigentlich auch gerne da drüber, weil ich dann einfach weiß, dass ich zu Hause nicht mehr so viel darüber nachdenken muss, wie viel ich esse.
Ja.
Okay, funktioniert für ihn. V2max steigt, Leistung steigt, alles gut. Also von daher, ja.
Absolut.
Ja.
Absolut. So.
Ja. Gut.
Finde ich aber...
Schlusswort.
oder? Gutes Schlusswort, ja, weil ich hoffe, wir haben, so gut es geht, die Folge von letztem Mal. Ich glaube, letztes Mal haben wir noch mehr Quatsch gelabert. Noch mehr Anekdoten. Da haben wir noch
Buchempfehlungen gegeben.
Ja, und du hast noch Anekdoten reingebracht und sowas. Es war auf jeden Fall noch etwas, würde ich fast sagen, unterhaltsamer.
Ja, ich habe darüber gesprochen, dass ich in Girona mehr Freunde habe als in München. Weil ich da, ich kam da an.
Wegen der Cycling-Bubble.
Ja, yeah, das ist total crazy. Ja, genau, ich weiß, ich habe mich über diese Cycling-Bubble aufgeregt. Du bist in Girona und du siehst, Girona ist halt wie Berlin. Ja, das sind halt nur Cycling-Hipsters. Nur Cycling-Hipsters und ich zähle mich da nicht zu. Ich bin, wenn dann, ein Cycling-Guru, ja. Und selbst das würde ich. Nein, oh Gott. Nein, also ich bin in dieser Hipster-Blase.
Ich habe einen Namen für die Folge. Ich nenne die Folge Cycling-Guru.
Sehr gut. Naja, zumindest, du bist da. Und du,
weil da müssen die Leute 55 Minuten zuhören, bis sie checken, warum.
Ja, das ist gut. Also, du bist in dieser Blase und alle rennen halt in ihren fancy Klamotten rum. Natürlich, die Profidichte ist auch relativ hoch. Mhm. Und dann, ne, ich treffe Hans und wohne dann auch bei Hans, Hans Becking. Und dann habe ich da meine Jungs von, genau, habe ich Uno X, dann treffe ich Thorsten Walter, den Physio, den ich ewig nicht gesehen habe. Dann sitzen wir dann, weißt du, dann sitzt du dann in irgendeiner Pizzeria außerhalb von Girona, sehr, sehr cool, und dann sitzt du halt mit Hans Becking, Thorsten Walter und ich sitzen dann da und essen dann, ja, und dann treffe ich noch Raoul, der auch gerade zufällig da ist im Trainingslager mit Red Bull, und sitzen wir beim Kuchen zusammen und essen dann eine halbe Stunde und reden über Gott und die Welt, oder, ne, dann bin ich am Flughafen, vollkommen irre, bin ich am Flughafen, check ein und beim Check-in steht da ein Typ neben mir und ich so, hey, den kenne ich doch. Ich so, hey, Christian. Er so, hä, hi, was machst du denn hier? Ich war in Girona arbeiten. Und er so, ja, ich auch, Radfahren. Das ist ein Typ von der Bike gewesen, den habe ich das letzte Mal vor 10 Jahren gesehen.
Crazy.
Wie krass ist denn das? Also ich treffe vom Bike-Magazin. Und das Irre ist, ich hier in München oder unter Föhring und Umgebung ist es wirklich so, dass ich kenne ja knapp meine Nachbarn, ja. Und bin ich da, laufen mir die Leute vor die Füße.
Ich kenne nur meinen Nachbarn, weil er mir das Haus verkauft hat. Ja. Der aber auch wiederum Radfahrer ist. Ich kenne ihn nur vom Radfahren.
Ja, sehr gut.
Siehst du?
Hat er dir einen guten Preis zumindest gemacht.
Ja, oh, deswegen.
Achso. Ich habe ja auch so Radfahrer-Spezies, die mir so ein bisschen, wie man in Bayern sagen würde, so Spezies, die mir dann ab und zu bei Dingen helfen, die außerhalb des Radsports stattfinden.
Ja.
Genau. Ist immer gut.
Ja. Auf jeden Fall.
So, jetzt haben wir hier irgendwie noch, ich glaube, ich habe das letzte Mal noch über Bücher gesprochen, die super sind.
Weißt du, was ich müssen wir jetzt einfach noch kurz dranhängen. Ist mir jetzt egal, ob es die Leute interessiert oder nicht. Ich wollte mit dir drüber sprechen. Bezüglich Cape Epic gerade. Weil ich hätte ja fast drauf spekuliert, dass mehr 32 Zoll Räder schon fahren.
Ja, kommen halt alle nicht hinterher. Es ist nur Stoll, glaube ich, ne?
Es ist, genau, es ist im Endeffekt, glaube ich, nur einer, der Südafrikaner von Honeycomb, 226ers, ist es Marc Pritzen? Ich glaube. Das ist mir jetzt unangenehm, dass ich es nicht genau weiß. Paul wird mich wieder, weil wir haben uns gerade in unserer Girona-Gruppe noch drüber unterhalten, dass es nur ein Fahrer ist, der in 32 Zoll jetzt das Stoll fährt, den Prototypen, aber sonst keine Marke. Und das wundert mich fast ein bisschen, weil eigentlich finde ich, Cape Epic ist das prädestinierte Rennen für 32 Zoll. Aber ich habe auch schon mit einem, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob 32, also es wird ja eh nicht für jeden da sein und es wird eigentlich wahrscheinlich nur so super nischig für Cross-Country-Fahrer und für ein paar Marathon-Fahrer funktionieren, weil es halt auch eigentlich erst ab 1,78 vielleicht 1,75, wenn du lange Beine hast, können, oder war, selbst 1,75 wird schon schwierig, weil die kriegen gerade so einen M-Rahmen hin, einen S-Rahmen, XS-Rahmen wird es alles nicht geben, kannst du komplett knicken, gerade so M, ab M macht die Geo gerade so Sinn, eigentlich L und XL. Wieso fahren die
nicht Einrad?
Ey, das wäre was. Mit einem Einrad ist epic. Denkst du, du kannst an so ein Einrad eine Access-Schaltung dran bauen?
Also es gibt, glaube ich, Schaltung für Einräder.
Schick mal Danger Holm so die Idee, bau mal bitte ein Einrad fancy auf.
Ja, mach mal. Kannst du Einrad fahren?
Nee.
Oder hast du was verpasst?
Kannst du Einrad fahren?
Natürlich kann ich Einrad fahren. Hello?
Du kannst das wahrscheinlich, du kannst wahrscheinlich auch jonglieren und sowas.
Kannst natürlich du kann ich jonglieren.
Ja, na klar, kannst du jonglieren. Ja.
Ich kann jonglieren, ich kann Einrad fahren, während ich jongliere.
Na ja, komm jetzt.
Doch?
Ja?
Ja, klar.
Kann ich alles
nicht. Ich bin Generation X. Ich bin halt in beiden Welten aufgewachsen. Ich habe auch noch
ja, ich habe Einradfahren echt viel probiert, aber ich habe mich immer auf die Fresse gelegt. Ich habe auch Skateboarden probiert, mich auf die Fresse gelegt. Ich kann gerade so barely Schlittschuh fahren und so ein bisschen Inliner.
Haust du dir auch morgens außerdem dich ab und zu K.O. beim Zähneputzen?
Ja, ich bin motorisch, also es gibt Gründe, warum ich einfach Rad fahre. Einfach treten. So, das funktioniert.
Um halt die Wirbelsäule durchzuknacken ab und zu mal.
Boah, jetzt bist du aber gemein.
Naja, alles gut.
Da war der Baum dran schuld.
Der war also übrigens, heute hat 32 Zoll gewonnen, sehe ich gerade. Cape Epic Stage läuft gerade rein. Die Stage war auch dafür absolut prädestiniert. Honeycomb 226ers gewinnt heute die Etappe.
So, und wie heißen die zwei Fahrer?
Steli und... Keine Ahnung.
Steli ist der Schweizer und dann...
Warte, ja. Steli und Mark Pritzen.
Ja, dann da war ich ja richtig mit Mark Pritzen, der das 32 Zoll Stoll fährt. Geil.
Aber ja, genau. Also die haben heute die Etappe
auf Maxis
dann Reifen irgendwann weggeschlichen. Ja. Dahinter war eben gerade noch Buff als Zweite, Victoria als Dritte. Also sie sind jetzt im Finishing-Ding. Oh, Matt Beers hat richtig Zeit kassiert. Jetzt schauen wir mal. Aber ich glaube, dass wenn es so bleibt, wird Hans Becking mit Thois Ritter unter die Top 5 fahren.
Alter. Geil. Das freut mich richtig für Thois.
Also ich meine, so die absoluten Dark Horses kommen da einfach mal so an und...
Naja, also du kannst Hans Becking nicht als
Dark Horse verkaufen. Nein, natürlich, Hans Becking hätte beinahe die Epic gewonnen.
So,
das darf man nicht vergessen. Und das Problem war nicht Hans Becking, sondern das Problem war nachher Wout Allemann, der eingegangen ist. Ja. Und das ist ja auch gerade erst 2 Jahre her.
Ja. So, also Hans ist halt Legende einfach, ne?
Ja.
Kannst du nichts sagen?
Ja, nee, so. Gut.
Was ist denn jetzt deine Buchempfehlung?
Boah, ich habe so viele hier, ne? Ich habe hier so, ich musste hier gerade ein bisschen aufräumen. Also das letzte Mal habe ich ja das hier, die Wahrheit über Eva, rausgeschmissen. Das fand ich ganz cool. Die Erfindung der Ungleichheit von Frauen und Männern. So Patriarchat und wie scheiße das ist. Der hat einige gute Bücher geschrieben.
Ich empfehle dann einfach Fische, die auf Bäume klettern.
Das klingt auch gut.
Von Sebastian Fitzek. Der schreibt normalerweise nur so Thriller und sowas.
Genau, der hat doch Schwarm geschrieben, oder?
Ja.
Das war doch sein großer Hit.
Glaube ich, keine Ahnung. Habe ich nicht von ihm gelesen. Aber Fische, die auf Bäume klettern, war auf jeden Fall ein Buch, was mir tatsächlich auch geholfen hat. Und sind so ein paar... Also er schreibt das, um quasi seinen Kindern... So ein Guide fürs Leben quasi zu hinterlassen, für den Fall, dass er früher sterben sollte und es seinen Kindern nicht beibringen kann. Ja. Hat, glaube ich, nur so 350 Seiten. Ist aber, finde ich, ein echt geiles Buch. Ist gut.
Ja. Nee, das war nicht der 40, der das geschrieben hat. Das war doch Marc, sowieso hieß der.
Der Schwarm ist...
Von Marc... wie heißt der denn noch? Jetzt muss ich mal...
Von machen. Schwarm, sorry. Der Schwarm geschrieben hat, hat er auch Blackout geschrieben.
Frank Schätzing.
Okay.
Genau.
Der hat auch, glaube ich, Blackout geschrieben, wo es quasi darum geht, was passieren würde,
wenn... Das ist übrigens ein ganz cooles Buch gewesen. Ich bin ja eigentlich kein... Also, natürlich lese ich auch Romane. Aber dieses Blackout-Buch hat mich vor allem deshalb fasziniert, weil das von der Methode her und wie es aufgebaut ist, echt geil war. Wie so das ganze System zusammenklappt. Das war echt ein gutes Buch. Es hat mir wirklich, wirklich, das hat auch als Hörbuch gut funktioniert. Ich habe jetzt gerade mal wieder Stuttgart-Barre gelesen. Panikherz. Kann man auch, funktioniert auch super als Hörbuch, weil er es selber liest. Wenn man mal so richtig so einen guten Abstieg in der Drogenkarriere erleben möchte und wie scheiße das doch alles ist, aber auch natürlich mit einer Menge Humor, aber auch wie es ihn so richtig, richtig zerlegt, richtig gut, hat mir gut gefallen, kann man immer mal wieder lesen und der schreibt halt auch gut, ja, also auch, ich finde, auch Deutsche unter den Opfern von ihm ist auch echt ein gutes Buch, auch da kann man auch, ne, ich als alter Journalist, Mark Fischer, er leider zu früh gestorben ist, gibt es auch einen schönen Band von, über journalistische Texte von ihm, ein sehr schöner, ruhiger, atmosphärischer Autor, kann man immer gut lesen. Jetzt haben wir genug.
So, dann gut. Sehr gerne noch Vorschläge, mal einfach in die YouTube-Kommentare oder in die Spotify-Kommentare. Was, ja. An was seid ihr interessiert? Keine Ahnung. Rennberichte, irgendwelche Trainingsmethoden, Ernährung, ja. Schlaf, Supplements, Blutbild, keine Ahnung, was können wir noch, Material, ja. Whatever. Gerne einfach mal Fragen reinhauen, ja. Und dann suchen wir uns nochmal ein Thema raus, über das wir eine neue Folge machen. Die nächste also
heute
Folge.
Heute hat es übrigens ganz kurz mächtig gerappelt. Victoria, Velier Victoria hat das gelbe Trikot.
Geil!
Ja, dann 2 ist jetzt Toyota Specialized, 3 ist Klimatizer, 4 ist Buff, 5 ist Canyon, 6 ist Hans Becking
im Live-TV. Oh mein Gott. Wie crazy.
Wie gesagt, was habe ich dir gesagt? Die fahren Top 5 im GC nachher.
Alter, das wäre so krass für Toys.
Ja, das war krass. Jetzt sind sie auf 7 runtergerutscht, aber schon ganz geile Sache.
Also wieso Top 10 im Also Top 10 GC Cape Epic ist wirklich Banane. Muss man einfach sagen, ne?
Ja. Na, krass. So, gut, jetzt machen wir Schluss. Aber. Morgen hören wir uns eh wieder mit Sebastian.
Genau. Und dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das passt diesmal besser vom Sound.
Ja.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.